Wir schreiben das Jahr 1997. Großbritannien steckt mitten in den Veränderungen der späten 90er. Tony Blair steht kurz vor seinem Wahlsieg. Die Charts werden von den Spice Girls dominiert und das Land blickt optimistisch in die Zukunft. An der englischen Südküste, dort wo sich die graue See und der Himmel oft kaum voneinander unterscheiden, liegt Hastings, eine Stadt direkt am Meer. Man verbindet sie eher mit Fischmärkten, alten Pubs und Wochenendtouristen als mit Schlagzeilen über Gewaltverbrechen. Zwischen den schmalen Straßen der Altstadt und den stillen Wohngebieten verläuft das Leben gewöhnlich ruhig. Doch an einem Nachmittag im Februar 1997 änderte sich das. Ein Verbrechen erschütterte die Gemeinde und rückte die kleine, vertraute Stadt ins Zentrum landesweiter Aufmerksamkeit. Der Mord an der 13-jährigen Billie Jo Jenkins. Seit 5 Jahren lebte sie bereits bei ihren Pflegeeltern Sean und Lois Jenkins und deren 4 Töchtern. An jenem Nachmittag des 15. Februar war sie zu Hause und strich die Terrassentüren, als das Unfassbare geschah. Innerhalb weniger Minuten verwandelte sich der unschuldig wirkende Garten im Hinterhof, in dem sie arbeitete, in einen Tatort. Hier nahm einer der umfangreichsten und meistdiskutiertesten Mordermittlungen Englands ihren Beginn. Und sie dauert bis heute, 28 Jahre später, immer noch an.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die Gewaltverbrechen verüben, nie wirklich ungestraft davon kommen. Das Gericht mag sie freisprechen, aber ob es das Gewissen ist, Karma oder das Universum, sie werden irgendwann für das bestraft, was sie getan haben.
Billie Joes frühes Leben war schwer gewesen. Ihr leiblicher Vater saß im Gefängnis und ihre Mutter, eine junge, alleinerziehende Frau, kam alleine mit der Erziehung ihrer Tochter nicht mehr zurecht. So kam Billie Joe im Alter von etwa 8 oder 9 Jahren in eine Pflegefamilie. Nach außen hin wirkte das Zuhause der Jenkins idyllisch, ein viktorianisches Stadthaus an einem schönen Park mit Blick aufs Meer. Sean und Lois waren bereits 1972 in das Haus an der Lower Park Road gezogen. Doch im Inneren, hinter verschlossenen Türen, war nicht alles so harmonisch, wie es schien. Freunde bemerken, dass Billie Joe oft mit blauen Flecken zur Schule kam. Sie hatte sich anvertraut und erzählt, dass ihr Stiefvater sie geschlagen und am Hals gekratzt habe. Zum Beispiel einmal nach einem Streit über ihren Hund. Sie hatte sogar das Wort Hate, also Hass, auf ihre Knöchel geritzt und manchmal Ich hasse meinen Dad geschrieben. Freunden gegenüber sagte sie, er habe sie grob behandelt. Sean Jenkins gab später zu, die Kinder manchmal in Wutanfällen mit einem Pantoffel oder einem Lineal geschlagen zu haben. Trotz dieser Warnzeichen sagte Billie Joe ihrer Pflegemutter immer wieder, dass sie glücklich in der Familie sei. Lois Jenkins erklärte, Billie Joe habe ein, Zitat, gutes Verhältnis zu Sean gehabt und ich glaube wirklich, dass sie in unserer Familie glücklich war. Am Tag vor der Tat hatten sich Spannungen aufgebaut. Am 14. Februar 1997 stritten sich Sean und Lois Jenkins heftig über Billie Joe. Er soll sie als schwierig bezeichnet haben und die beiden gerieten aneinander, als er nach Hause kam. Als Sean die Farbspritze auf dem Wohnzimmerboden sah, wurde er sehr wütend. Billie Joe hatte sich an diesem Tag vorgenommen, die Terrassentüren von innen mit neuer Farbe zu bemalen. Am nächsten Nachmittag, Freitag, dem 15. Februar, ging Lois mit den beiden jüngeren Töchtern an die Strandpromenade spazieren. Sean blieb mit den anderen zu Hause. Die 12-jährige Annie räumte im Hauswirtschaftsraum auf und Billie Joe malte draußen die Außenseite der Glastüren an der Rückseite des Hauses an. Eine weitere Tochter, die 10-jährige Lottie, war bei ihrem Klarinettenunterricht. Um 15 Uhr fuhr Sean Jenkins mit Annie in seinem schwarzen MG los, um sie zu ihrer Stunde zu bringen. Als sie zurückkehrten, überraschte er Billie Joe mit der Ankündigung, er müsse noch kurz in den nahegelegenen Baumarkt fahren, um Terpentinersatz zu kaufen. Damit wollte er die Farbflecken reinigen, die Billie Joe auf dem Wohnzimmerboden verursacht hatte. Tochter Lottie berichtete später vor Gericht, sie habe sein Verhalten als komisch gefunden. Er sei 2-mal um den Park gefahren und habe dann im Laden bemerkt, dass er kein Geld dabei hatte. Diese Fahrt dauerte etwa 15 Minuten. Währenddessen war Billie Joe im Garten von einem unbekannten Täter angegriffen worden. Lottie kam nach Hause, rannte hinein und rief lautstark »Dad«. Sean Jenkins kam herein, schickte seine Töchter in das Spielzimmer und wählte dann den Notruf. Ein Krankenwagen wurde geschickt, doch die Ersthelfer fanden Billy Joe mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache auf der kleinen Hinterhofterrasse. Der Gerichtsmediziner beschrieb ihren Tod später als, Zitat, ohne Zweifel den traurigsten und brutalsten Mord, dem ich je beigewohnt habe. Der Schädel der 13-jährigen Billy Joe war durch 5 gezielte Schläge mit einem 45 cm langen Eisenhering zertrümmert worden. Demselben, den die Kinder einige Tage zuvor auf der Terrasse liegen gelassen hatten. Trotz der Schwere der Tat lebte sie nach dem Angriff noch wenige Minuten weiter, bevor sie verstarb. Von Beginn an wurde Sean Jenkins zum Hauptverdächtigen. Er war der letzte Erwachsene, der Billy Joe lebend gesehen hatte und der erste, der ihre Leiche fand. Zunächst sagte Jenkins der Polizei, er sei zum Zeitpunkt des Mordes nicht zu Hause gewesen. Kurz darauf gab er jedoch zu, dass er es doch gewesen war. Die Ermittler stellten seltsames Verhalten bei ihm fest. Jenkins ging zum Beispiel, nachdem er seine sterbende Pflegetochter auf der Terrasse gefunden hatte, erst zurück zu seinem Auto, um das Verdeck seines Cabrios zu schließen. Die Polizei empfand das als unerklärlich, als wolle er etwaige Blutflecken auf dem Sitz erklären. Außerdem zögerte er, den Notruf zu wählen, bis ein Nachbar ihn dazu aufforderte. Als er schließlich mit der Rettungsleitstelle sprach, weigerte er sich, Billy Joe in die stabile Seitenlage zu bringen oder überhaupt zu prüfen, ob sie noch atmete. Auf die Frage des Beamten in der Notrufzentrale sagte er nur, »Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgesehen.« In diesen entscheidenden Minuten öffnete er sogar in aller Seelenruhe einem Kollegen die Haustür, der zufällig klingelte, ohne ihm zu sagen, dass etwas Schreckliches passiert war. Am interessantesten war jedoch das forensische Beweismaterial. Techniker fanden 158 mikroskopisch kleine Bluttropfen auf Seans Schuhen, seiner Hose und seiner Jacke. Diese Tropfen, mit bloßem Auge unsichtbar, entsprachen einem kleinen Rücksprühmuster. Eine Art Nebel aus Blut, der entsteht, wenn ein Opfer geschlagen wird. Zwei Gutachter der Anklage erklärten, dieses Muster sei typisch für den feinen Rücksprühnebel, den man auf einem Täter findet. Sean Jenkins beteuerte dagegen, die Blutspritzer seien entstanden, als er versucht habe, dem sterbenden Mädchen zu helfen. Er behauptete sogar, Billy Joe habe sie auf ihn gespuckt, während sie im Sterben lag. Doch forensische Mediziner bezeichneten das als äußerst unwahrscheinlich. Sanitäter und Nachbarn, die versucht hatten, sie zu retten, hatten nämlich keine Blutspritze auf ihrer Kleidung. Ein forensischer Experte berechnete, dass Billy Joe mehrere Liter Luft mit extremem Druck hätte ein- und ausatmen müssen, um Blut so weit zu versprühen, etwas, das mit ihren schweren Kopfverletzungen unmöglich war. Die Ermittler zogen kurzzeitig einen anderen Verdächtigen in Betracht, einen psychisch kranken Obdachlosen namens Mr. B. Er war an diesem Tag in einem nahegelegenen Park gesehen worden. Mr. B. erzählte später einem Pensionsbesitzer, er habe verwirrte Gedanken gehabt und als er in Polizeigewahrsam war, fand man Plastikpartikel in seiner Nase. Merkwürdigerweise fand man in einem von Billy Joes Nasenlöchern ebenfalls ein kleines Stück eines Plastikmüllbeutels, von derselben Art, die Mr. B. bei sich getragen hatte. Doch Zeugen, die ihn an diesem Nachmittag gesehen hatten, platzierten ihn mindestens 15 Minuten vom Haus der Jenkins entfernt. Forensische Untersuchungen schlossen ihn dann als Täter aus. Die Polizei hielt es für nahezu unmöglich, dass ein Eindringling unbemerkt in den Garten geschlichen, den Zelthering ergriffen und dann wieder entkommen sein konnte. Alles innerhalb der 10 Minuten, in denen Sean Jenkins gerade im Baumarkt war. Alle Spuren deuteten auf das Haus zurück auf Sean.
At the back of her home in Hastings in February last year, she had been hit repeatedly on the head. It was Sean Jenkins who found her body. And it was he who appeared with his wife and Billy Joe's stepmother, Lois, at a police press conference to appeal for information about the killing. But a month later, Jenkins, the deputy headmaster of this school, was arrested himself and charged with murder.
Am 24. Februar 1997 wurde Sean Jenkins verhaftet. Die offizielle Theorie lautete, er habe die Beherrschung über Billy Joe verloren, etwa nach einem Streit um Reinigungsarbeiten. Er hatte sie dann erschlagen, bevor er sich dann ein Alibi verschaffte. Die Anklage betonte ebenfalls, dass Jenkins' Aussagen sich mehrfach geändert hatten. Im Juni 1998 kam der Fall dann vor das Crown Court in Lewis. Das Blutbeweismaterial bildete das Herzstück der Anklage. Experten erklärten, dass dieselben 158 Blutflecken vom Tatort auch auf Shauns Kleidung gespritzt waren, und zwar von Kopf bis Fuß. Beide Seiten waren sich einig, dass ein solch feiner Sprühnebel nur entstehen konnte, wenn der Täter sehr nah an einem bereits stark blutenden Opfer stand. Shaun Jenkins beharrte darauf, das Blut sei auf ihn gelangt, als er versucht habe, Billy Joe zu helfen. Doch selbst der Kinderarzt der Verteidigung bezeichnete dieses Szenario als unmöglich. Die Verletzungen des Mädchens seien so schwer gewesen, dass sie unmöglich noch so kräftig hätte atmen können, um Blut zu versprühen. Ihrer Ansicht nach hätte Billy Joe längst aufgehört zu atmen, als Shaun sie auffand. Im Verlauf des Prozesses kam zudem eine weitere Lüge ans Licht. Jenkins hatte seinen Lebenslauf gefälscht, um die Stelle als stellvertretender Schulleiter zu bekommen. Diese Enthüllung, eine Täuschung nach Jahren beruflicher Mühe, zerstörte seine Glaubwürdigkeit vollständig. Am 2. Juli 1998 sprach die Jury ein Schuldspruchurteil aus. Shaun Jenkins wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter bezeichnete den Mord als eine brutale Tat, begangen in einem Moment unbegreiflicher Wut und Gewalt. Der Fall hatte Millionen gekostet und Dutzende von Zeugen umfasst. Doch für die Anklage war Jenkins ein eiskalter Mörder. Nach dem Urteil legte Shaun Jenkins umgehend Berufung ein. Vor dem Berufungsgericht im Jahr 1999 wiederholten seine Anwälte die Theorie vom sogenannten Atemspray. Sie behaupteten, Billy Joe habe gerade lang genug gelebt, um ihm beim letzten Atemzug Blut entgegenzuspucken. Doch der Berufungsrichter wies diese Argumentation entschieden zurück. Selbst in ihren letzten Atemzügen, so stellte er fest, hätte das Blut niemals die Höhe der Spritze auf Shauns Kleidung erreichen können. Die Berufung scheiterte und Jenkins blieb verurteilt. Der Investigativjournalist Bob Woffenden äußerte jedoch öffentliche Zweifel, ob die Blutspritzerbeweise möglicherweise falsch interpretiert worden waren. Zu Beginn der 2000er Jahre nahm die Criminal Case Review Commission, CCRC, den Fall auf und prüfte das Urteil erneut. Die Verteidigung brachte erstmals eine wissenschaftliche Erklärung vor, die während des ursprünglichen Prozesses noch unbekannt gewesen sei. Billy Joes Lunge hatte eine tödliche Verletzung, durch die sich Luft mit hohem Druck aufgestaut haben könnte. Der Experte Professor Robert Schroter zeigte das winzige Luftbläschen unter Druck, bekannt als pulmonales interstitielles Emphysem, entstanden sein könnte, während sich Luft in ihrem Rachen sammelte. Als Billy Joe schließlich zusammenbrach oder bewegt wurde, könnte dieser Druck in einem feinen Blutnebel entladen worden sein, so als hätte sie heftig durch die Nase ausgeatmet. Diese feine Nebelhypothese wurde durch Laboruntersuchungen gestützt. Auf Shaun Jenkins' Jacke fanden sich mikroskopische Fragmente von Billy Joes Knochen und Gewebe und sogar winzige Spuren von Eisen aus dem Hering, also der Tatwaffe. Im Jahre 2004 akzeptierte das Berufungsgericht, dass diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere die Möglichkeit, dass Billy Joe ihm Blut beim letzten Atemzug auf die Kleidung gespuckt hatte, die Jury hätte zweifeln lassen können. Das Gericht hob die Mordverurteilung auf und ordnete ein neues Verfahren an. Im Oktober 2005 begann dann der erste Wiederaufnahmeprozess am Old Bailey in London. Wissenschaftler sagten aus, dass unter der Lungenverletzungshypothese die feinen Blutspritzer tatsächlich von Billy Joes Atmung hätte stammen können, als Jenkins sie im Arm hielt. Nach wochenlanger Beweisaufnahme konnte sich die Jury jedoch nicht einigen. Am 30. Januar 2006 wurde die Jury entlassen und ein zweites Wiederaufnahmeverfahren wurde angesetzt. Der zweite Prozess begann nur wenige Tage später. Die Anklage zeichnete Jenkins als eifersüchtigen, herrschsüchtigen Pflegevater, der in blinder Wut zum Mörder geworden sei. Die Verteidigung hingegen präsentierte ihn als liebevollen Vater von 5 Kindern, Opfer eines wissenschaftlichen Irrtums und unglücklicher Umstände. Nach wochenlangen Beratungen kam die Jury erneut zu keinem einstimmigen Urteil. Am 9. Februar 2006, nach 3 Prozessen und ganzen 13 Jahren juristischer Streitigkeiten, erklärte der Richter Shaun Jenkins endgültig für nicht schuldig. Jenkins war frei, der erste Mann in der britischen Geschichte, der 3-mal wegen desselben Mordes angeklagt und letztendlich freigesprochen wurde. Shaun Jenkins' Freispruch ließ viele Fragen offen. vor allem die neuen forensischen Beweise, dass in den Blutspritzern Spuren von Knochen, Gewebe und sogar des Tatwerkzeuges enthalten waren, wurden von der letzten Jury nie gehört. Der Richter des dritten Prozesses lehnte deren Zulassung aus formalen Gründen ab. Sie seien zu spät eingebracht worden, als dass die Staatsanwaltschaft sie noch prüfen könne. Unterstützer von Sean Jenkins nannten dies einen Justizirrtum. Selbst ein beteiligter Richter bemerkte, diese Entscheidung habe das einzige harte Beweisstück ausgeschlossen, das den Fall hätte klären können.
16 months after Billie Jo Jenkins was battered to death, her stepfather Sean Jenkins arrives at court to go on trial for murder. But as he was led into court, jostled by photographers, Billie Jo's distraught natural father William Jenkins was waiting at the court door and spat on the accused.
Makes me feel better. That's the least I can do, is spit.
Mr. Jenkins was cautioned, but later allowed into the public gallery.
Unterdessen erklärte Sean Jenkins Ex-Frau Lois, die inzwischen mit dem Kinder nach Tasmanien gezogen war, gegenüber der Presse, sie fühle sich bestätigt. Sie berichtete von Seans Gewalttätigkeit, die im Prozess nicht erwähnt werden durfte. Er habe sie so heftig geschlagen, dass ihr Trommelfell platzte und sei zu Hause für seinen jähzörnigen Charakter bekannt gewesen. Sie zeichnete das Bild einer Ehe, geprägt von Kontrolle und Lügen, ein Echo auf die Darstellung der Anklage. Jenkins sei ein manipulativer Lügner gewesen. Nicht alle glaubten an Seans Unschuld. Direkt nach seinem Freispruch stürmten zwei Tanten von Billie Jo die Stufen des Old Bailey und griffen ihn an. Er wurde stark verletzt. Eine von ihnen, Mrs. Costa, kündigte zivilrechtliche Schritte an. Wir werden ihn wieder vor Gericht sehen, sagte sie und beschuldigte den Richter, Beweise ausgeschlossen zu haben, die zu einer erneuten Verurteilung hätten führen können.
His first full day of freedom. Sean Jenkins at his parents' home in Aberystwyth, where he must live as part of his bail conditions. Speaking to reporters, he said he was tired but positive.
Well, the last few years have been very tiring. I'm tired just now and emotionally exhausted. But it's good to be home. It's good to be back in Aberystwyth.
Offiziell gilt der Mord an Billie Jo Jenkins bis heute als ungelöst. Die Polizei von Sussex, dem Verantwortungsgebiet, in dem Hastings liegt, erklärte, dass die Ermittlungen ohne neue Beweise nicht wieder aufgenommen werden würden. Es gäbe keine weiteren Verdächtigen und Jenkins wurde freigesprochen. Der obdachlose Mr. B war ebenfalls ausgeschlossen worden. Seit seiner Freilassung baute Jenkins sich ein ruhiges Leben auf. 2005 heiratete Sean dann Christina Ferninghoff, eine Antiquitätenhändlerin, die ihn im Gefängnis unterstützt hatte. Er studierte sogar Kriminologie an der University of Portsmouth. Eine Entschädigung erhielt er jedoch nie. 2010 lehnte die Regierung seinen Antrag ab mit der Begründung, nur eindeutig Unschuldige hätten Anspruch auf Schadensersatz. Jenkins protestierte, er habe 6 Jahre seiner Freiheit und die Kindheit seiner Töchter verloren. Doch das Ministerium hielt fest, dass ein Freispruch nicht mit erwiesener Unschuld gleichzusetzen sei. Vor 3 Jahren, im Jahre 2022, kündigte die Polizei von Sussex an, das verbliebene Beweismaterial forensisch neu zu prüfen. Alle 2 Jahre würden ungelöste Mordfälle überprüft und dieser prominente Fall sei nun wieder an der Reihe. Fortschritte in der DNA- und Blutmusteranalyse hätten bereits viele alte Fälle gelöst und man hoffe, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Es handelt sich jedoch nicht um eine Wiederaufnahme der Ermittlungen, sondern um eine Überprüfung der Beweise mit modernen Methoden. Heute, 3 Jahre später, gibt es zu den Untersuchungen kein neues Update oder neue Erkenntnisse. Detective Superintendent Andy Wolstenholme erklärte, die Ergebnisse der Überprüfung wurden nun in enger Abstimmung mit dem Crown Prosecution Service zusammengetragen und bewertet. Leider konnten dabei keine neuen Beweise oder Ansatzpunkte gefunden werden, um die Ermittlungen weiterzuführen. Billie Jo und ihre Familie standen während der gesamten Überprüfung im Mittelpunkt unserer Gedanken. Wir teilen ihren anhaltenden Wunsch nach Gerechtigkeit für Billie Jo und sind dankbar für ihre Geduld, während der Fall geprüft und das Ergebnis mit ihnen besprochen wurde. Auch wenn wir derzeit keine neuen Verdächtigen suchen, bitten wir dennoch alle, die möglicherweise neue Informationen zu diesem Fall haben, sich jederzeit unter der Rufnummer 101 bei der Polizei von Sussex zu melden. Über ein Vierteljahrhundert später wirft der Mord an Billie Joe Jenkins immer noch seinen Schatten. Billie Joe war ein Teenager mit künstlerischen Träumen, als sie ermordet wurde. Ihre Pflegemutter Lois erinnert sich an eine Tochter, die sie wie ihr eigenes Kind liebte. Jedes Jahr am 15. Februar flackern Kerzen und Blumen an einer Gedenkbank in einem Park in Hastings. Ein stilles Zeichen des Erinnerns. Für die Öffentlichkeit bleibt der Fall ein düsteres Rätsel. War Sean Jenkins wirklich zu so einer Gewalt fähig oder war er ein tragischer Sündenbock? Ein Ermittler sagte einst, dieser Fall habe, Zitat, immer auf einem feinen Nebel aus Blut balanciert. Ohne neue Beweise wird er wohl einer dieser rätselhaftesten und ungelösten Verbrechen Großbritanniens bleiben. Wie Sean Jenkins Schwägerin es ausdrückte, Zitat, jemand kennt die Wahrheit und es ist Zeit, sie zu sagen. Bis dahin bleibt Billie Joes Tod eine offene Wunde und eine Tragödie, die Großbritannien nicht vergessen hat. Ihr Lieben, das war Folge 3 von meinem Podcast Unsolved. Ein wirklich sehr, sehr spannender Fall, über den es, wie ich schon vorher angekündigt hatte, leider nicht ganz so viel online zu finden gibt. Ich habe natürlich alles versucht rauszurecherchieren, was ich rausrecherchieren kann. Aber wie gesagt, dieser Fall wurde einfach damals der Zeit geschuldet, weil es einfach 1997 passiert ist. Leider noch nicht so medial aufgefasst, wie man sich das vielleicht heute wünschen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Fall bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich habe wenige Fälle, wo es bei mir so ein 50-50-Denken gibt, ob Sean Jenkins nun wirklich der Täter war als Stiefvater, als gewalttätiger Stiefvater oder ob er, wie gerade noch gesagt wurde, eventuell einfach nur zum Sündenbock gemacht wurde. Ich finde die wissenschaftlichen neuen Erkenntnisse sehr interessant und ich finde, das muss man auch immer beachten, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse damals ganz, ganz anders waren als eben Jahre später. Und 1997 war auch eben das Jahr, in dem es so langsam losging mit wirklich modernen Methoden der Kriminalistik, wie zum Beispiel DNA. Und ich finde, dass die neuen Erklärungen, die damals dann 2006, 2007, 2008 ungefähr entstanden sind, schon plausibel erklären, dass das Ganze wirklich so passiert ist, wie Sean es eben sagt, dass er seiner Tochter helfen wollte und dadurch die Blutspritzer dann auf seiner Kleidung gelandet sind. Allerdings gibt es da für mich immer noch die ganz großen Fragen, nämlich hat das mit der Zeit gepasst und wieso hat er sich so komisch verhalten und ja, ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr darüber denkt. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Gedanken. Ich werde euch nochmal ein paar kleine Videos teilen von den Ermittlungen damals. Die konnte ich noch finden auf einer Seite, die eigentlich gar nicht mehr aktiv war. Man konnte sie aber durch das Internetarchiv konnte man sie nochmal wieder herstellen. Und ich habe dort ein paar Videos gefunden von dem Haus, von dem Tatort. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das werde ich euch auf jeden Fall bei Instagram mit reinpacken in den Post. Also schaut dort gerne vorbei. Und damit würde ich mich auch verabschieden und würde sagen, wir hören uns diese Woche Freitag schon wieder, nicht erst in 2 Wochen. Denn ich hatte euch ja gesagt, dass ich diesen Freitag einmal eine Solved-Folge mache, einen Fall, der gelöst wurde, den ich euch ganz gerne vorstellen würde, den ich sehr spannend finde, mit dem ich mich aktuell ein bisschen beschäftigt habe. Und an dieser Folge bin ich jetzt gerade schon dran. Die wird also am Freitag schon kommen und dann hören wir uns in einer Woche danach wieder zu einer neuen Folge von Unsolved. Und bis dahin wünsche ich euch einen ganz schönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und freue mich übrigens sehr, wenn ihr mir eine kleine Bewertung geben könntet auf der Plattform eurer Wahl. Am liebsten natürlich bei Spotify und bei Apple. Das sind immer die beiden Bewertungen, die mir am meisten weiterhelfen. Würde mich sehr darüber freuen und wir hören uns in ein paar Tagen. Bis dann, ihr Lieben.